herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Nach Jakob Mehren und nach Matthias Baerbaum ist René Zeidel der heutige Podcast-Gast. Ein ähnliches Immobilienschwergewicht, seit mehr als 20 Jahren aktiv in dem Bereich, hat sich einen riesigen Bestand auch aufgebaut und ich finde es so inspirierend, wie großdenkend er sich auch gibt in diesem Interview und wie du quasi in jeder Faser von ihm spürst, dass er größer denkt als der Durchschnitt. Und ich möchte einen Hinweis in diesem Sinne wieder zu meinem Netzwerk machen, die wichtigste Stunde, weil dieses Netzwerk zeichnet sich dadurch aus, dass du in nahezu jedem Bereich Menschen hast, die schon da sind, wo du mal hin willst. Du hast Menschen, die sind gerade genau wie du vielleicht auf dem Weg und du hast Menschen, die stehen gerade noch am Anfang. Aber all diese Menschen, die ich dort vereint habe, die geben einfach mehr Gas als der Durchschnitt, die arbeiten jeden Tag an sich, die unterstützen sich gegenseitig, die motivieren, die inspirieren und das macht die Besonderheit dieses Netzwerks aus. Und wer dazu mehr Informationen wissen will, www.die-wichtigste-stunde.de oder alternativ auch mal reinschauen bei Instagram, nicht Hashtag, sondern @die-wichtigste-stunde, ganz einfach. Und ansonsten, heute ist Sonntag, ist der letzte Tag, 3. September, wo die Sales für mein neues Buch noch in die erste Spiegel-Bestseller-Woche fallen. Die Woche sollte dann die Entscheidung kommen, wo mein Buch gestartet ist, ob es es geschafft hat in die Spiegel-Bestseller-Liste. Deswegen, wer das jetzt hier noch hört und noch nicht mein neues Buch Du kannst nicht nicht verkaufen, hat unbedingt jetzt auf Amazon gehen, Maurice Borg eingeben oder Du kannst nicht nicht verkaufen und es bestellen. Damit unterstützt ihr mich, aber ihr solltet es nicht bestellen, um mich zu unterstützen, sondern ihr solltet es vor allen Dingen deswegen bestellen, weil es euch im Thema Verkaufen ein ganz anderes Level schieben wird. Ich habe mehr als 10.000 Verkaufsgespräche in meinem Leben geführt. Ich habe Multimillionen in meinem Leben als Verkäufer abgeschlossen. Ich habe mehr als 700 Bücher gelesen und all das ist in dieses Buch eingeflossen. Viel, viel Arbeit steckt drin und wird euch deutlich weiterbringen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit einem weiteren Schwergewicht im Immobilienbereich nach Jakob Mehren und Matthias Baerbaum, jetzt René Zeidel. Und er ist sonst im Gegensatz zu den anderen beiden, wobei Matthias Baerbaum ja auch nicht wirklich so viel öffentlich macht, Jakob Mehren schon, ist René auch gar nicht so öffentlich aktiv. Umso mehr freue ich mich, dass er heute mal hier Rede und Antwort steht, wie er ja zu einem derart großen, erfolgreichen Investor im Immobilienbereich geworden ist. Und wir werden darüber sprechen, wie man derart auch skalieren kann im Immobilienbereich, was die Gründe dafür waren, dass er immer weitergemacht hat im Immobilienbereich, was so seine größten Learnings auf diesem Weg waren, was auch seine größten Learnings sicherlich im steuerlichen Bereich sind. Das interessiert mich sehr, was er da für Erfahrung gesammelt hat. Und ja, was ihn so antreibt, was sein Warum war, was sein Warum heute ist. Und ja, erstmal herzlich willkommen, René.
Ja, Mensch, vielen Dank, Maurice. Toll, deine Plattform. Ich habe schon ein bisschen geschaut. Ich bin sehr begeistert, jetzt mal zu hören, wie das so funktioniert mit dir. Und ja, du hast mal super zusammengefasst. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, dass ich ein paar Nuggets dabei habe, dass Zuhörer von dir auch ein bisschen was mitnehmen. Und ich glaube, da kommt ein bisschen was. Vielen Dank. Lass uns mal loslegen.
Cool. Ja, vielleicht kannst du mal zu Beginn, dass wir nochmal zurück in deinem Leben gehen. Wie bist du überhaupt an das Thema Immobilien gekommen? Und was war auch dann deine Erkenntnis, dein Warum, dort anzufangen, dort erste Immobilien zu kaufen? Was war so dein Aha-Erlebnis? Vielleicht kannst du uns da mal in diese Zeit zurückführen und auch sagen, wann das überhaupt war.
Ja, also im Prinzip, Maurice, begann das, das ist ja schon 23 Jahre her, wo ich begonnen habe, in einer Zeit bei 6% Zins. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, ist ja gerade jetzt spannend, weil ja viele doch zinssensibel in den Markt schauen. Also deutlich mehr, als wir eigentlich jetzt sogar noch haben. Da waren die Faktoren, sagen wir die Prozente, die man verdient hat mit Immobilien natürlich ein bisschen höher, aber trotz alledem war das ein Markt, wo sich nicht jeder dafür interessiert hat. Das war schon ziemlich besonders. Für mich war das passive Einkommen. Also das ist jetzt so ein bisschen abgedroschen durch die, ja, durch die Coaching-Szene, so, ne, so passives Einkommen generieren etc. Aber letztlich ist es das, wenn man es jetzt mal runterbricht, was mich eigentlich dazu getrieben hat, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen. Wir haben gleich begonnen mit Mehrfamilienhäusern. Ich habe selbst damit so begonnen, habe einfach ein Mehrfamilienhaus gekauft und habe einfach nur gesehen, was kaufe ich mir für ein Spread ein zwischen Rate an die Bank und Mieteinnahmen im Monat. Und ja, ist eigentlich fast schon der Werdegang bis jetzt. Also muss man fast schon sagen, wenn sich was rechnet, dann, und dann hast du einfach über 10 Jahre die Möglichkeit, die Mieten noch anzupassen. Dadurch wird es immer interessanter. Aber die Rate bleibt gleich. Und da bin ich wirklich so ein richtiger Buy and Hold, so spricht man darüber. Ja, so in dieser Richtung habe ich begonnen. Der Anlass war aber so ein bisschen, ja, marginal oder weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich war bei der Bundeswehr, hatte nicht so viel zu tun. Es war ein bisschen anders wahrscheinlich als heute. Aber da habe ich auch manchmal Langeweile gehabt, und habe dann gesagt, Mensch, ich möchte irgendwas machen, irgendwas nebenbei investieren etc. und habe dann mit Mehrfamilienhäusern begonnen, hatte aber links und rechts überhaupt keinen, der so etwas getan hat. Und das war eigentlich total spannend, weil ich für mich immer gesagt habe, ich kaufe wieder ein Haus, weil die Banken das total toll fanden mit mir in der Kombination. Ich hatte einen 15-jährigen Vertrag bei der Bundeswehr unterschrieben. Bonität war jetzt nicht das Problem. Naja, anfänglich. Also man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt immer stärker wächst und dann habe ich immer wieder ein Mehrfamilienhaus gekauft, dann ging das schon deutlich nachher in die siebenstelligen Millionenbereiche nachher dann natürlich. Und diese, dann war es nachher immer interessanter, wie viel Einnahmen eigentlich aus den Immobilien kamen und nicht mehr so wichtig, wie viel ich eigentlich jeden Monat bei der Bundeswehr verdient habe. Und das war nachher auch ein Punkt, warum ich einfach gesagt habe, ich mache da einen Schlussstrich und hab dann früher sozusagen eine Kündigung geschrieben und bin rausgegangen aus der Bundeswehr. Den Vertrag im Prinzip nicht mehr ganz erfüllt. Das war beim gegenseitigen Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Verteidigung. War alles in Ordnung, aber da bin ich ein bisschen früher rausgegangen, habe auch meine Liebe in Hamburg gefunden und bin dann hier in Hamburg auch zu einem großen Maklerunternehmen gegangen und habe da von der Pike auf eigentlich dieses Residential Invest, also das Investieren in Wohnanlagen und Mehrfamilienhäusern gelernt. Aber letztlich, weil ich auch die Gabe hatte oder ich war einfach so Autodidakt, ich habe mir gesagt, ich muss ja nur mit den Leuten reden, die, also mit den Kunden reden, die machen ja nichts anderes. Die kaufen ja auch Mehrfamilienhäuser in tollen Lagen, aber auch gut vermietet. Und ja, manchmal habe ich dann so gesehen, da lag so ein verstaubtes Exposé in Schleswig-Holstein, war da irgendeine Wohnanlage, die wollte keiner haben. Die fand ich immer spannend, diese großen Wohnanlagen. Ja, und dann habe ich mir sowas halt immer mehr angeschaut. Und dann wusste ich brauche nur das Objekt, ich brauche mich und ich brauche eine Bank. Und das war dann wie so ein Mindset sozusagen. Ich habe immer gesagt, ich brauche was Größeres. Und wenn ich das noch nicht hinbekommen habe, dann muss ich sehen, dass ich es irgendwie hinbekomme. Und dann habe ich dann immer mehr gekauft, nachher Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen, dann auch viel im Osten, auch Plattenbau. Das ist ein bisschen verschrien bei vielen, bei Matthias. Du hattest den Matthias Baerbaum ja auch bei dir. wenn man da nicht so die, ja, nicht so eine Angst davor hat, dann ist das eigentlich ein wirklich tolles, eine tolle Immobilie. Auch für die Sanierung kann man da sehr gut auch ja, gute Firmen heranholen, um die zu sanieren, die Objekte. Und das ist eigentlich so ein Punkt, der das nachher dann nachher immer größer hat skalieren lassen. Also, oder ich war der, der skaliert hat, aber letztlich die Immobilie war dann einfach nur größer, mehr Hauseingänge nebeneinander und viele, viele Wohnungen dazu. Und dann hat man wieder mal einen Block gekauft mit 100 Einheiten oder so und dann hast du wieder mal, oder dann hast du auch mal etwas. Ja, ich weiß es, das hört sich manchmal jetzt so ein bisschen abgedroschen an, aber das sind ja alles Geschäfte, die irgendwie 2010 oder so gewesen sind. Ne? Das ist ja jetzt auch schon 13 Jahre her. Da sind auch schon Zinsfestschreibungen durch. Ich habe da auch klassisch einfach 10 Jahre Finanzierung gemacht. Teilweise bin ich auch mitgegangen, wenn so eine Bank einfach dann auch diesen Bausparvertrag dir mit verkauft und sowas. Ne? Für mich war es erstmal egal, ich wollte das Objekt bekommen. Das sind jetzt natürlich ganz andere Sachen. Jetzt verhandle ich natürlich auch ganz anders. Jetzt habe ich auch eine ganz andere Position. Aber wenn man dann ja in dem Bereich, sag ich mal, mit Vonovia oder mit LEG, wenn man mit solchen Playern am Tisch sitzt und denen Bestände abkauft, das sind nachher wirklich so Deals, die auch bei mir ja so ein bisschen im Kopf geblieben sind. Ne? Einfach, weil es einfach doch auch, ja, interessantere und auch etwas aufwendigere Konstrukte manchmal sind im Share-Deal-Bereich. Und da schafft man natürlich relativ viel Immobilienvolumen auf seine Seite zu holen mit einem Kaufvertrag, weil man nur die Anteile der Gesellschaft erwirbt. Und das war zum Beispiel 2011 auch einer meiner größten Deals. Da haben wir einfach von einer Gesellschaft halt den gesamten Standort abgekauft. Das war eigentlich auch toll, aber so muss man sich das so vorstellen, dass im Prinzip der René zwar eigentlich immer nur wollte eigentlich immer nur weitermachen, weiter kaufen, aber hat nachher gemerkt, ein einzelnes Mehrfamilienhaus ist nicht mehr vom Volumen oder von der Größe. Man könnte viel mehr machen. Und ich habe eigentlich immer so ein kleines Sprichwort immer so im Kopf gehabt und das war, ich weiß gar nicht, ob es mein Vater oder meine Mutter war, aber die haben immer gesagt, Mensch, überleg dir auch immer, ob du den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach haben willst. Ne? Und die Taube auf dem Dach, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, musst du dir eine Leiter holen oder keine Ahnung. jetzt weiß ich gar nicht, ob eine Taube so viel besser ist, wenn ich eine Taube habe. Aber trotz alledem, eine Taube auf dem Dach, das war im Prinzip nicht leicht zu bekommen. Und ich glaube, es ist auch ein großer Fehler, den viele begehen, wenn ich vielleicht so ein Learning mal gleich so ein bisschen reinhaue. Viele sehen, sie haben etwas Eigenkapital gespart und schauen, wie viel Immobilie können Sie sich mit diesem Eigenkapital kaufen und laufen damit los. Das muss aber nicht unbedingt sein, dass Ihr Mindset dazu passt, sondern wenn Sie noch viel größere Sachen kaufen könnten, wenn Sie etwas mehr Eigenkapital haben, dann sollte man vielleicht ein bisschen sparen. Und das war auch mein Punkt. Ich habe dann wirklich gearbeitet, gespart und einfach die, einfach letztlich auch wieder thesauriert. Wir haben in Gesellschaften einfach das Geld genommen und wieder neu investiert. Und dann haben wir einfach größere Sachen gekauft. Und das war immer ein Punkt, da haben wir einfach auch mal ein Jahr nichts gekauft, weil wir einfach mal ein Jahr alles zusammengesammelt haben, vielleicht auch eine neue Struktur gebildet haben in der Gesellschaft und auch von der Finanzierung her und haben nachher dann einfach die Objekte dann in viel größeren Volumen kaufen können. Ne?
Hm. Ich hab mir gerade ein paar Notizen schon gemacht zu dem, was du sagtest. Als du begonnen hast, war das Zinsniveau bei 6%. Wenn man jetzt mal die gesamte Annuität nimmt, also Zins plus Tilgung, ich weiß nicht, was du damals dann getilgt hast, aber sagen wir mal 2%, dann bist du ja schon bei 8% allein für die Bankzahlung. Hast du da noch im Sinn, wie so ein Deal aussah? Weil am Ende sagtest du ja, mich hat dieser Spread gereizt zwischen Mieteinnahmen auf der einen Seite und der Bankzahlung auf der anderen und nämlich Spread im Sinne von der positive Unterschied. Also da blieb dann scheinbar immer noch was hängen. Was gab es denn damals da für Deals?
Also der Deal, um direkt mal den einen zu nennen, das ist wirklich, ich habe auch gerade heute mit meiner Frau über das eine Objekt gesprochen, das ist auch eins, welches wir gar nicht so merken, weil da ist einfach nichts an dem Objekt. Das wird immer nur vermietet und wenn eine Wohnung frei ist, dann prügeln sich die Mieter da drum oder die Interessenten. Das ist aber dieses Objekt, was man mal so zu sagen muss. Das ist eins, welches, ich glaube, irgendwie beim 9,1er Faktor war es war in der Zwangsversteigerung. Und in der Zwangsversteigerung, das hatte knapp 500.000 Euro gekostet und war beim 9,1er Faktor, da war ich der Höchstbietende. Da habe ich sogar einen gehabt, wir waren nur zu zweit, den kannte ich zwar in dem Moment noch nicht, jetzt kenne ich den, ist auch ein großer Investor, aber er ist nachher ausgestiegen, irgendwie bei kurz vor dem 9er Faktor und das heißt, das sind irgendwie so Richtung 12% Rendite ist das nachher. Und wenn du 12% hast und dann deine vorher kalkulierten 8% an die Bank, da ist halt einfach nochmal 4% zwischen. Und das reicht deutlich. Na, da war noch, weiß nicht, hast du vielleicht 1.800 bis 2.000 Euro verdient im Monat und dann 10 Jahre finanziert. Und dann läuft so ein Ding. Ne? Also so, aber sowas muss man auch dazu sagen, gab es früher öfters. Das bedeutet nicht, dass es den 9er Faktor gab und in solch einer guten Qualität das Objekt. Das ist jemanden sicherlich dann durch einen, er hatte kein Geld mehr oder irgendwie konnte Darlehen nicht bedienen und dann musste das in den Zwang gegeben werden. Aber wenn man so sagt, das war damals alles einfach, war es auch nicht. Also Banken haben teilweise nur 10er Faktoren finanziert. Also so muss man sich das vorstellen. Ein 10er Faktor war einfach auch so eine Grenze. Das kennen viele Leute, also viele Investoren, die dann, sag ich mal, Anfang 2000 auch gekauft haben, die kennen diese Schallgrenze. 10er Faktor, das konntest alles einsammeln, da kriegst du auch eine Finanzierung für. Aber alles, was drüber war, war schwieriger. Nicht nur, dass es sich gerechnet hat, sondern bei der Bank. Und das ist heute begleitet mich das immer noch, Maurice, ne, dass ich immer noch denke, Mensch, ey, wenn ich das nicht irgendwie entwickeln kann Richtung 10er Faktor, dann ist das irgendwie für mich unattraktiv. Aber wir spinnen das noch viel weiter. Also in letzter Zeit, wenn wir da wirklich mal auf einigen Veranstaltungen sind, also wir kaufen teilweise für einen 8er Faktor auch noch in der heutigen Zeit, also jetzt nicht, wo es jetzt gerade so enorm nach unten gegangen ist, sag ich mal, die Preise, sondern auch davor, auch in den Jahren davor haben wir Faktoren eingekauft, sag ich mal so um die 8 bis 9. Und haben das nachher dann komplett entwickelt und sind nachher dann, wenn man das auf die Investitionskosten setzt, ist ein Dreier- oder ein Vierer-Faktor. Ne? Also solche Immobilien sind auch im wohnwirtschaftlichen Bereich oder solche Angebote sind im wohnwirtschaftlichen Bereich auch möglich. Aber es sind immer Objekte, wo man wirklich viel machen muss. Also muss man auch wirklich dazu sagen, man muss reingehen, man muss die sanieren, man muss mit Mietern, mit Messis, mit Problemen, Leerständen, vollgelaufenen Kellern mit Wasser. Man muss sich solchen Themen einfach widmen und sie auch lösen können. Einfach nur zu sagen, oh Mensch, das will ich auch, das ist eins, aber man wird dann nichts finden. Also man muss wirklich Problemobjekte zu günstigen Preisen erwerben und diese Probleme dann lösen. Und oft auch mit viel Eigenkapital. Also wir kaufen vieles einfach aus Eigenkapital. Muss man auch dazu sagen, es ist eigentlich ein Hauptpunkt.
Ich habe nochmal eine Frage dazu, weil du von diesem Spread gesprochen hast. Also wenn wir jetzt mal sagen, okay, 8% haben wir die Annuität der Bank und 12% haben wir als Rendite. Da sind ja aber noch ein paar andere Kosten in so einem Mehrfamilienhaus, die dann auf einen zukommen können. Ne? Also Thema jetzt Hausverwaltung fällt mir ein. Thema auch Instandhaltung fällt mir ein. Es ist ja nicht so wie jetzt bei einer Wohnung, dass du irgendeine Eigentumswohnung kaufst und dann gibt es dann vom Haus schon eine Instandhaltungsrücklage, die, sage ich mal, 100.000 Euro hoch ist, wo ich dann sagen kann, okay, selbst wenn mal jetzt hier das Dach kommt, selbst wenn mal jetzt hier die Fenster kommen, selbst wenn mal die Heizung kommt, bin ich damit eigentlich fein, weil ich weiß, dieser Pott reicht aus. Das heißt, ich kann planbar bei dieser Wohnung sagen, ich werde wahrscheinlich nie irgendeinen großen Batzen nochmal als Sonderumlage mit reinbringen müssen. Was muss ich noch kalkulieren? Oder wie kalkulierst du noch? Weil das war ja jetzt nur ein Teil der Medaille.
Genau, ja. Wenn man das aus der Welt der Eigentumswohnung hinsichtlich der Verwaltergebühr, der Instandhaltungsrücklage betrachtet und das dann versucht zu einfach auf den Mehrfamilienhausbereich zu einfach nur rüberzuschieben, dann ist das zwar grundsätzlich richtig, ne? Aber die Instandhaltungsrücklage, wenn du jetzt vielleicht zwei Mehrfamilienhäuser hast, dann ist das noch vielleicht ein bisschen anders. Wenn du nachher, weiß ich nicht, 20 Stück hast oder sowas so, ne, dann kommt nicht in jedem Monat ein neues Dach bei jedem Haus, ne? Sondern irgendwann wird es relativ, weil die die Überschüsse, die du generierst, werden irgendwann so viel sein, dass so viel an den Immobilien selber gar nicht kaputt geht. Ich weiß, dass es jetzt ein bisschen sich anhört, als wenn er blauäugig da in Investitionen geht, aber es ist halt einfach so, zur gleichen Zeit kommt nicht immer die gleiche Sanierung. Und zum Beispiel ein Dach, wenn wir das Beispiel jetzt mal einfach nehmen, ein Dach muss nicht unbedingt immer also komplett erneuert werden. Also wir haben zum Beispiel auch Dächer, die lassen wir seit fast 8 oder 10 Jahren einfach immer ausbessern und das funktioniert auch weiter. Aber auf der anderen Seite, wenn ich da jetzt mit Miteigentümern in einer WEG wäre, dann würde immer ein Gutachter mit dazugezogen werden. Der würde natürlich, damit er sich frei hält, der Gutachter, würde der natürlich auch sagen, auch Mensch, es wäre besser, wenn das komplett neu gemacht wird, weil er natürlich auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen würde, dass da auch nichts mehr passiert. Wenn du aber selber Eigentümer eines Mehrfamilienhauses bist, hast du eine ganz andere Herangehensweise oder eine Möglichkeit, eine ganz andere Herangehensweise auch zu nutzen. Ne? Und dieses haben wir dann einfach natürlich über die Mehrzahl der Mehrfamilienhäuser und nach auch der großen Wohnanlagen, wo wir dann ganze Standorte ja hatten, dann hast du sowas nicht. Wir sind auch in dem Bereich zum Beispiel bei der Hausverwaltung. Da habe ich damals gestartet. Ich habe alles extern. Also wir sind ein sehr smart aufgestelltes Unternehmen. Sieht man nicht nur im Hintergrund, dass da so ein paar Ordner stehen, aber wir haben einen Mitarbeiter und sind dann trotzdem, wir haben alles extern, alle Verwaltungen sind extern bei uns. Wir arbeiten sehr gerne auch mit externen Verwaltungen zusammen, weil wir dort immer sehr viel Bestand haben und dann für die auch immer ein sehr interessanter und sehr großer Kunde sind. Aber damalig haben wir begonnen mit 12 Euro, glaube ich, pro Wohnung, pro Monat. Das ist sehr, sehr wenig, wenn man das aus der heutigen Zeit in meiner Eigentumswohnung, oder andersrum, bei einer Eigentumswohnung bist du ja heute auch schon bei 25 Euro, glaube ich, im Monat. Ist ja deutlich das Doppelte. Aber wenn man natürlich ein ganzes Mehrfamilienhaus rechnet, dann sind das bei 10 Wohnungen auch einfach nur noch 120 Euro. Das war früher jetzt nicht wirklich eine Position. Heute sind die Verwaltungen auch etwas teurer geworden, weil die Arbeit einer Verwaltung ist auch dementsprechend komplexer geworden. Aber eine gute Verwaltung ist auch ihr Geld wert. Also wir sehen, gute Verwaltungen setzen Mieterhöhungen um, das von alles von alleine. Also es ist wirklich, wir haben tolle Verwaltungen und mit denen arbeiten wir dann so zusammen, sodass das einerseits deine Frage in der Beantwortung nicht so komplex oder nicht so schwierig ist, sage ich mal sozusagen, mit sich einer enormen Instandhaltungsrücklage zu unterwerfen, wie auch parallel, man muss nicht enorme Mittel immer zurücklegen, sozusagen, weil du brauchst nachher, je größer dein Bestand ist, ne, brauchst du sowieso immer mehr Rücklage, die du automatisch hast, weil einfach, wenn du, sag mal, wir sind ja locker, sag ich mal, im sechsstelligen Bereich, was wir jeden Monat an Überschuss haben, das ist ja das, was wir jeden Monat passiv einfach zur Verfügung haben. Und das ist ja auch schon über 10 Jahre jetzt so. Also wir sind deswegen, ich heiße ja auch deswegen so ein bisschen der Investment-Privatier, weil es ist auch so, ne, sozusagen. Also wir haben einfach die Situation, dass wir relativ entspannt sozusagen einfach agieren können. Bisschen playable, so sagt man das auch so ein bisschen im Englischen, dass wir spielerisch auch in einige Investments hineingehen, weil wir nicht den letzten Stein umdrehen. Was ist vielleicht noch dahinter oder was auch immer. Sicherlich kaufen wir auch mal eine Kröte. Aber wir können das immer irgendwie lösen. Und das ist manchmal gar nicht so schwierig. Ne? Also natürlich, wenn wir im Bereich bei 180 Euro den Quadratmeter Wohnfläche einkaufen, das kennt Matthias oder die alle, die dieses Business machen, die kennen solche Wohnanlagen, die günstig sind. Ne? Dann hast du natürlich, wenn du dann das Ganze entwickelt hast und nachher auch voll vermietet hast, dann schaffst du auch schon bei 6,50 Euro wirklich auskömmlich auch Geld damit zu verdienen. Und jetzt sind wir aber eher in dem Bereich der Zuzug von außerhalb Deutschlands nach Deutschland plus natürlich auch den Druck, dass kaum Leute jetzt aktuell natürlich Häuser kaufen können, bauen können, bringt natürlich immer mehr Druck auf den Mietmarkt und die Mieten, die jetzt nicht in Gebieten sind, die, sag ich mal, begrenzt sind, das sind ja gerade die Speckgürtel, in denen wir diese großen Wohnanlagen haben. Da muss man wirklich dazu sagen, in denen läuft das natürlich sehr, sehr gut. Da haben wir auch schon dann in die Richtung 7 Euro aufwärts und das ist das, was nachher wirklich nachher perfekt läuft.
Mhm. Dann hast du noch gesagt zum Thema Plattenbau. Ich glaube, Ich habe immer so Umgekehrtes sogar vernommen, dass von Plattenbau sogar abgeraten wird. Du hast sehr gute Erfahrungen mit Plattenbau gemacht. Kannst du darauf mal eingehen, warum Plattenbau ein gutes Investment sein kann?
Ja, der Plattenbau, da hast du schon recht. Der Plattenbau ist von der Bank manchmal nicht unbedingt der am best bewertete oder der am schönsten, sag ich mal, für den Banker schon alleine. Die Finanzierung ist etwas schwieriger. Was man aber dazu sagen muss, es ist einfach so, wenn du in einem Plattenbau, das ist ja nicht wie in einem Altbau, du hast einfach untereinander die ganzen Bäder, und wenn du eine Strangsanierung hast, dann kannst du einfach mal nach einem vorgegebenen Prinzip, kannst du einfach eine Sanitärfirma nehmen und die setzt einfach den Strang und macht einmal alles neu. Und das ist sehr, sehr toll und sehr, sehr einfach. Und wir haben zum Beispiel jetzt gerade live einfach mal, wir haben 750.000 Euro investieren wir jetzt gerade in ein Objekt. Das sind 100 Wohnungen. Und die werden einfach jetzt neu, wird eine neue Strang, ein neuer Strang eingebaut. Ich glaube, das sind 20 Stränge in dem Haus mit 100 Einheiten. Aber das ist mit 750.000 Euro, das muss man einfach auch, aber vielleicht damit mal einen kleinen Einblick so bei uns, 750.000 Euro haben wir auch einfach, das zahlen wir aus unseren Mitteln. Das ist einfach, das ist, aber das Objekt ist es auch wert. Das ist danach auch wesentlich mehr wert, das Objekt, weil es dann einfach auch komplett durchsaniert ist. Da hast du die nächsten 30 Jahre Ruhe nach, also man hat nach der Wende auch teilweise Klebeverfahren verwendet, um Rohre aneinander und Bögen aneinander zu kleben. Das ist heute alles spröde, geht kaputt. Und dann wird irgendwann wird die Quote der ganzen Wasserschäden immer höher. Und das mussten wir da dann auch machen. Aber diese 750.000, das muss man als Investor einfach dann abkönnen. Also das musst du einfach mal bezahlen dafür. Danach hast du aber auch wirklich Ruhe. Das ist auch ein Objekt, welches wir auch, das werde ich wahrscheinlich auch immer behalten, weil es einfach auch in einer tollen Lage ist. Wir haben ja sehr viel Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, das sind, sag ich mal, unsere Spielgebiete. In Hamburg haben wir auch Bestand, der ist aber jetzt geringer als in Schleswig-Holstein. Also es ist, ich finde halt diese ganzen Speckgürtellagen, fand ich schon immer gut und haben sich jetzt immer mehr und immer besser herausgestellt, weil die Speckgürtel am meisten zugelegt haben von den Prozenten, ne?
Das Thema Lage und Immobilien, das interessiert mich nochmal, wie du dazu denkst. Hast du ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, wo du überall kaufst, aber der Gerald Hörhahn zum Beispiel, der Investmentpunk, der ist ja großer Fan davon, ich sag mal, dreckige Löcher in guten Lagen zu kaufen und sagt quasi oft, alles andere ist eine große Gefahr, ja. Was muss so eine Lage für dich erfüllen, dass es für dich ein Kauf ist? Du hast ja schon auch angesprochen, 100 Euro auf einen Quadratmeter gekauft und so weiter. Also da wirst du ja wahrscheinlich schon in D-Lagen auch gehen, oder?
Richtig. Also D bringt das auf den Punkt, ne? Muss man auch dazu sagen. Also D wie Dora, ne? Meintest du ja bestimmt auch. Ja, aber das ist so. Also wir haben in der Corona-Pandemie genau mit den Lagen wirklich enorm, also wirklich enorm gepunktet, weil dort hast du Fläche, da hast du Balkone, da hast du Garagen, Gärten noch dazu auf den Grundstücken und diesen Platz und diese Weite, das hast du natürlich in der Stadt nicht. Und das hat in Corona die Leute auch nach draußen gebracht. Natürlich waren wir auch günstiger als in der Stadt. Und wenn du so einen Speckgürtel von Hamburg nimmst, da ich mache das Modell eigentlich des Gerhard Hörhahn auch, muss man vielleicht so sagen, aber ich gehe vielleicht im Speckgürtel in die hässlichen Löcher. Aber im Speckgürtel gibt es auch wieder gute Lagen. Also man muss immer sagen, Mikrolagen gibt es auch in einfachen Standorten. Und wenn man sich da so ein bisschen dran hält, dann ist das immer gut. Man sagt auch immer so, kaufe in einer Straße, in einer total toll sanierten Straße, das hässlichste und unsanierte Haus zu kaufen, ist eigentlich der richtige Weg. Als wenn du dir in so einer Straße, wo alles kaputt ist, sag ich mal, ein Haus total toll sanierst, das bringt dir erstmal nicht, weil du die Zeit brauchst, dass die anderen auch sanieren, links und rechts, ne? Und so muss man das sehen. Auch wir, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben zum Beispiel so ein Ärzte-Ehepaar, die sie jetzt mit uns gemeinsam investieren, da suchen wir im Prinzip jetzt immer vor Objekte aus. Das sind alles Faktoren um die 10 oder 11. Einen 11er Faktor, da sagen die meisten, das gibt's ja gar nicht oder das muss ja ganz, ganz schlecht sein. Aber es gibt tolle Mikrolagen, Und in denen ist dort auch nachhaltig eine Vermietung möglich. Also vielleicht, um es mal ein Beispiel zu nennen, selbst wenn es ein kleines Dorf ist oder ein bisschen größere, ganz eine kleine Stadt, dann ist um den Marktplatz herum, da gibt es meistens auch ganz tolle Altbauten, aber diese Wohnungen, die werden als letzte immer noch vermietet sein, selbst wenn vielleicht drumherum vielleicht nicht mehr so vermietet ist. Und vielleicht nehme ich da dem einen oder anderen jetzt auch so ein bisschen die Angst. Also es sind immer in Mikrolagen, die aber sehr gut sind, auch in kleinen Städten, auch immer noch, ja, da gibt es ja auch die kleinen Sparkassen, die finanzieren dir das auch. Also es muss man, dann muss man vielleicht auch noch mal die fünfte oder sechste Sparkasse ansprechen, und oder im Portfolio haben. Aber genau das ist nachher der Weg. Ich will auch jeden dazu so ein bisschen also wirklich anhalten, auch wirklich eine breite Streuung an Banken bei sich im Portfolio zu haben. Also Volksbanken, Raiffeisenbanken, ja, Sparkassen sind aktuell auch bei uns, ja, die Hauptplayer in der Finanzierung.
Nochmal kurz Zwischenfrage. Kleinstadt, wie definiert sich das für dich? Also ist 5000 Einwohner schon eine Kleinstadt dann, oder?
Ja, vielleicht nicht ganz, ne? Also wenn wir, das kommt so ein bisschen darauf an, ist diese Stadt vielleicht auch in 20 Minuten zu einer noch größeren Stadt, sozusagen, ist da erreichbar. Oder man vielleicht auch so eine Stadt, die vielleicht so 20.000 Einwohner hat oder so, die aber dann drumherum fast nichts hat. Das ist aber auch so, denn drumherum, die alle da in den Dörfern wohnen, die fahren dann auch, wenn sie in die große Stadt fahren, dann fahren sie in diese Stadt. Ne? Und diese Nähe dazu kann aus dieser kleinen Stadt auch zum Beispiel eine sehr, sehr gefragte Stadt auch machen. Auch nicht für jeden, aber dort wohnen auch Leute. Das bedeutet nicht, da musst du, Maurice, nicht wohnen oder ich nicht wohnen, aber dort wohnen auch Leute. Und wir haben es ja auch viel mit Hartz IV zu tun, auch in den Beständen. Deswegen gibt es auch keine Scheu vor. Ne? Also sozusagen, man muss nur wissen, da gibt es ab und zu sicherlich auch mal einen Ausfall, zwar nicht vom Amt, aber vielleicht fliegt auch mal eine Tür raus oder so. Also da sind schon Dinge, die wir da erleben, die sicherlich auch ein Matthias Beerbaum etc. und Co. In Plattenbaubeständen hast du immer Themen. Ne? Also da wird auch das Fenster einfach geöffnet und wird einfach der Müll rausgeworfen. Ne? Also das ist, du hast höhere Kosten in der Bewirtschaftung außen drumherum und musst es nur schaffen, indem du natürlich dort einen Dienst, der die Grünpflege macht, da musst du halt einen Dienst einschalten, der auch mal eine Tüte wegräumt, sozusagen. Ne? Dann kostet halt ein paar Euro mehr. Aber man muss sich diesen Themen dann einfach annehmen und dann funktioniert das auch sehr gut. Also auch für den Investor funktioniert das sehr gut.
Und jetzt nennst dich ja auch der Investment-Privatier und du hast schon angedeutet, du hast wenig Inhouse sozusagen, ganz viel extern, outgesourced, Neudeutsch, ja. Wie löst du das, dass diese Themen sozusagen dich nicht belasten? Also eben sowas wie, da wird der Müll aus dem Fenster geschmissen, da zahlt jemand die Miete nicht, weil er das Amt bescheißt oder was es da alles für Themen gibt, ja, in diesem Mietklientel, sage ich mal.
Ja, wie schaffe ich das? Also es ist nicht, also schon mal allein am Anfang, die Investition in diese Immobilie sollte nicht davon geprägt sein, dass ich selber persönlich sage, dass ich da wohnen will. Also davon mache ich mich erstmal grundsätzlich frei. Ich hatte gerade jetzt am Wochenende ein Gespräch mit jemandem, der sagte, sein Vater hätte ihm das nur so gesagt, ne? Dass man nur in Immobilien investieren sollte, in denen man auch selber wohnt. Das funktioniert, wenn du vielleicht vorhast, 6 Wohnungen zu kaufen. Ne? Dann mag das sein, dass man dann so sagt, okay, dann gehe ich da halt so vor. Wenn ich aber jetzt große Blöcke kaufe oder große Immobilien, große Wohnanlagen etc., dann muss ich auch mal einen Abstrich machen. Also wir haben die ja meistens nicht gebaut, sondern die stehen schon eine Weile, die Objekte. Und dann kaufen wir einfach etwas, wo ich nur gucke, wollen da auch andere wohnen? Ist das auch für andere interessant? Und ab dem Moment habe ich auch eine kleine emotionale Entkopplung, dass ich jetzt nicht sage, okay, ich komme da hin und jetzt komme ich da an und die Hauseingangstür ist kaputt, unten eingetreten oder sowas. Das ist zwar meine, aber es ist nicht so, dass ich sage, es ist meine und ich würde dafür am liebsten jemanden schütteln oder sowas. Ne? Das ist nicht der Fall. Ne? Also davon musst du dich einerseits losmachen und plus, wenn du eine Verwaltung zwischen dich schaltest, dann kommt das auch schon gefiltert zu dir an. Die sagen dir dann auch nicht, wenn da mal ein kleiner, ich will nicht sagen Brand, aber wenn da mal ein bisschen was kaputt gemacht wurde, dann lassen die das schnell mal unter so einer kleinen Regelung mit den Handwerkern mal schnell heil machen und fertig. Dann siehst du nur eine Rechnung, 300 Euro ist da irgendeine Ausbesserung passiert am Putz und fertig. Dann kriegst du gar nicht die Information, dass der eine da wieder durchgedreht hat. Also bis zu mir gelangt jetzt auch wirklich nicht mehr jede Information, die ich persönlich nehmen könnte. Und dazu ist auch die Verwaltung ein sehr guter Weg.
Mhm. Und bei so einen Objekten, die du ansprichst, also sag mal, wenn ich jetzt für 100 Euro auf einen Quadratmeter irgendwo einkaufe und ich kriege vielleicht Mieten irgendwo im Bereich von 4, 5, 6 Euro auf einen Quadratmeter, inwiefern steht denn da noch eine vernünftige Sanierung im Verhältnis? Wie kann sich sowas dann rechnen, gerade bei immer weiter gestiegenen Baukosten etc.?
Ja, also der Einkauf, wie hat das mal einer gesagt? Also wir sind Investoren und bei uns wird der Gewinn eigentlich im Einkauf gemacht. Der Spekulant macht seinen Gewinn im Verkauf sozusagen, weil er darauf gezielt hat, dass er halt einfach eine Wertanhebung ist. Wir machen so eine kleine Kombination aus beiden, aber dazu komme ich jetzt gleich nochmal. Das ist so ein System, nach dem wir arbeiten. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Objekte, wenn die so günstig eingekauft wurden, dann um es mal wirklich mal an Zahlen mal so zu machen, wir kaufen eine Wohnanlage mit 2000 Quadratmeter Wohnfläche, ich glaube, die hatte 35 Wohnungen und 35 Garagen und ich glaube auch fast 35 Stellplätze, so war das, glaube ich, und die haben wir für 300.000 Euro gekauft, ich glaube 348.000 Euro, das ist gar nichts für eigentlich diese Substanz als Sachwert. Ne? Aber der Eigentümer war damit überfordert, der wollte das nicht mehr haben, es war Keller, Wasser vollgelaufen und alles kaputt. Ne? So, und wir haben uns aber gesagt, wenn wir da deutlich mehr Geld, und da ist eine siebenstellige Summe hineingeflossen, investieren, können wir diese Objekte mit einer Wärmedämmung versehen und können die Objekte innen sanieren und können im Prinzip dann wieder Miete einziehen lassen. Und während du so ein Objekt kaufst in einer Gesellschaft, kommt ja über die Zeit, wenn du wieder ein Haus abschließt, das waren, glaube ich, 5 große Mehrfamilienhäuser, wenn du ein Haus wieder fertig saniert hast, dann kommt wieder Miete rein und diese subventioniert dir dann auch wieder, das ist jetzt eine Berechnung irgendwo, aber diese subventioniert dir auch dann die Sanierung. Also da kommt ja wieder Miete rein und die kannst du schon gleich wieder nehmen, um dann wieder weiter zu sanieren. Die Bezuschussung und je mehr du den Stand hast, dass das immer ein höherer Vermietungsstand ist, bezahlen die dir auch die Sanierung im Prinzip mit. Und innerhalb einer GmbH kannst du das ja alles miteinander verrechnen und dann ist das eigentlich ein Weg, den man gehen kann. Aber prozentual muss man sich vorstellen, bei einer Immobilie, die nachher, sag ich mal, nehmen wir mal an, wir haben genau 1 Million investiert und hatten mal vorher 348.000 bezahlt, dann sind das ungefähr die Verhältnisse. In ein Objekt, was 300.000 kostet, stecken wir 1 Million rein. Diese Verhältnisse sind, wenn du Objekte kaufst im Bereich von 100 Euro oder bei mir waren es 180 Euro den Quadratmeter, ne? Dann kannst du sowas machen. Muss natürlich sehen, dass es dann sich am Ende rechnet, aber wenn dann genügend Mieter dastehen, die mieten wollen, dann ist das ein Weg. Und vielleicht kann man ja an diesem Beispiel auch mal für dich es kommt so aus dem Amerikanischen, aber wir haben dieses Prinzip und viele sagen immer, René, erzähl mir das nochmal, das ist so geil. aber ich erzähl's euch jetzt auch mal. Es ist einfach so, es gibt so ein Brrr-Prinzip, das ist dieses BRRR-Prinzip und das ist ja eigentlich das an diesem Haus, will ich das vielleicht mal, dieses Beispiel mal gleich nutzen. Ne? Wir haben ein Haus oder eine Wohnanlage, also wir machen das ja nicht nur mit einem kleinen Haus oder einer Wohnung, das kannst du auch machen, aber wir machen es dann gleich in solchen großen Objekten. Also wir kaufen für 300.000 eine Wohnanlage, wir renovieren die, also erstmal B, das erste B von diesem BRRR-Prinzip, könnt ihr gerne mal holen. Von diesem BRRR-Prinzip ist es so, das B ist für Buy, also wir kaufen es, dann Renovate, also wir renovieren es, danach Rent, also danach vermieten wir es oder, sag ich mal, erheben die Mieten an, weil wir dann diese Wohnung saniert haben, aber wir entwickeln die Mieten dort in diesem Objekt. Und dann kommt der wichtigste Punkt, und jetzt kommt der Punkt, wir haben Buy and Hold im Auge sozusagen. So, und wir refinanzieren das Ganze. Ideal ist es immer, wenn wir mit unserem eigenen Eigenkapital reingehen und für 300.000 das Haus kaufen, dann für 1 Million aus unserem eigenen Geld das alles investieren. Und uns hat, weil wir die ganze Zeit auf Cashflow aus waren, ja auch diese ganze Entwicklung am Markt hat uns ja relativ ruhig gelassen, weil es ist für uns ja egal gewesen, wir sind sehr viel mit Eigenkapital unterwegs. Und dann machen wir das so, dass wir im Prinzip diese Wohnanlage, die uns dann 300 plus 1 Million, die 1,3 Millionen gekostet hat, diese Wohnanlage geben wir jetzt der Bank wieder in die Bewertung. Und die Bank hat mit uns gesprochen und kann sich da vorstellen, bei 2000 Quadratmeter Wohnfläche, die wir saniert jetzt dort haben, mit den ganzen Garagen, Stellplätzen etc. Wir teilen das dann auch immer auf, weil dann ist die Bewertung auch im Sachwertverfahren und nicht im Ertragswertverfahren. Und dann haben wir 2,4 Millionen an Bewertung jetzt aktuell für dieses Objekt und die Darlehensverträge werden jetzt erstellt. Man muss sich wirklich jetzt so sagen, das alleine könnte jetzt einer sagen, okay, ja, das kann man auch machen. Aber wenn man das Ganze jetzt betrachtet in einer GmbH, dann habe ich eine Refinanzierung von 2,4 Millionen auf eine Wohnanlage, wo ich nur 1,3 Millionen bezahlt habe, wo wirklich jeder Stein angefasst wurde, Laminat, jede Rohrleitung, die Heizungen sind neu, Dämmung ist drin. Die Objekte sind sicherlich nicht in der Top-Lage, aber innerhalb dieser Lage wollen alle Leute dort hinein, weil, also aus diesem Ort, weil in den umliegenden Orten investieren die Eigentümer nicht mehr. Wir haben dann ein komplett saniertes Objekt und die Leute wollen dort hinein. Dann bedeutet das, dass du 7,50 Euro bis 8 Euro auf den Quadratmeter Wohnfläche an Miete bekommst. Aber wir haben diese 2,4 Millionen, die wir dann als Darlehen unterschreiben mit 10 Jahren Zinsfestschreibung, die bekommen wir auf unser Konto, können damit, also wenn man das einzeln betrachtet, ist das Prinzip noch nicht das Richtige, denn das letzte R habe ich noch nicht gesagt, also einmal das Refinance, also das Refinanzieren und jetzt Repeat. Du kriegst jetzt 2,4 Millionen auf den Tisch, musst die nicht versteuern, das ist ja einfach. Wenn ich es jetzt verkaufen würde für 2,4 Millionen, dann muss ich das versteuern, den Spread zwischen 1,3 Millionen und 2,4. Aber ich behalte es bei mir, habe in einer GmbH einfach ein Darlehen aufgenommen, kann das auch miteinander verrechnen, das sind die Ausgaben, und kaufe jetzt von diesem, also ich kriege ja mein Eigenkapital wieder und diesen, sage ich mal in Anführungsstrichen, Gewinn oder diese Überfinanzierung oder die Finanzierung bis 2,4 Millionen und kann jetzt mit 2,4 Millionen losgehen und wieder neu kaufen. Jetzt musst du dir das so vorstellen, Maurice, oder auch alle, die zuhören, wir machen das ja nicht nur mit einer Anlage, sondern wir kaufen im Jahr 2, 3 solcher Sachen. Und wenn du dann, sagen wir mal, 2,5 Jahre für eine Sanierung brauchst, das brauchst du bei so einer Wohnanlage mindestens, dann musst du dir vorstellen, du fängst einmal an, und das ist sehr kapitalintensiv, du fängst einmal an zu kaufen, dann kaufst du wieder, dann kaufst du wieder, hast aber immer Baustelle, ne? Immer die ganze Zeit hast du Baustellen. Aber wenn du nach diesen 2,5 Jahren dann die 2,4 Millionen auf dem Konto hast, dann kaufst du wieder neu ein. Und ab dann hast du jeden, weiß ich nicht, alle 4 Monate hast du wieder eine neue Wohnanlage, die du refinanzierst, auch wenn der Zins jetzt ein bisschen höher ist. Aber ihr wisst alle, was ein, in Anführungsstrichen, also ein Spread jetzt von 1,3 zu 2,4 Millionen. Und wenn du den steuerfrei auf deiner Seite hast, ohne Liquiditätsabfluss, kannst du damit ja auch schon gleich wieder kaufen. Und wer skalieren will, dem lege ich das Modell und auch uns. Wir gehen auch Partnerschaften ein, indem wir genau so auch finanzieren. Und das machen wir zum Beispiel jetzt mit Ärzten, die im Prinzip sagen, wir arbeiten die ganze Zeit, wir haben dafür gar keine Kapazität, uns jetzt in dem Immobilienbereich, sag ich mal so, aufzustellen. Aber wir nehmen mit den Ärzten zusammen, gründen wir eine Gesellschaft und wir haben vorgeprüfte Objekte und dann gehen wir dort rein. Die Ärzte geben das Eigenkapital, die Bankenfinanzierung besorgen wir auch und wir machen die ganze Abwicklung. Und ab nach 2,5 Jahren sind die Leute so glücklich, weil die bei uns dann in einer Gesellschaft Vermögensverwalten, 15% Steuer auf solche Volumen haben. Da bist du immer irgendwo 200.000 Euro Mieteinnahme netto kalt im Jahr aufwärts. Und da macht das natürlich nachher echt Spaß, ne?
Und jetzt nochmal zu deiner Rechnung. Also das klingt ja genial mit diesem quasi mit diesem Wertzuwachs, den man dadurch erschafft, ja. Du hattest aber noch einen anderen Punkt gesagt, nämlich durch die Mietsteigerung subventioniert mir sogar noch der Mieter quasi meine Sanierung. Wenn ich jetzt mal rechne, gehen wir in dein Objekt rein. Ich glaube, du hast 2000 Quadratmeter. Sagen wir mal, die Ist-Miete ist bei, machen wir mal krass das Beispiel, ist bei 4 Euro. Und nach der Sanierung bekommst du 8 Euro. Ne? Bei 2000 Quadratmetern, 4 mal 2000, 8000 Euro. Ne? Danach haben wir 8 mal 2, haben wir 16.000 Euro. Ne? Also wir haben 8.000 Euro mehr Miete geschaffen in diesem wahrscheinlich Best-Case-Szenario, kannst du ja gleich mal was zu sagen. Aber diese 8.000 Euro mehr mal 12 Monate, 96.000 Euro, brauchst also 10 Jahre, um diese Sanierung wieder einzuspielen. Ist das so realistisch oder ist das...
Ja. Du hast vergessen, wir haben dort auch noch Garagen und die Gärten dahinter, also zufällig jetzt bei diesem Beispiel jetzt. Ne? Da kommt noch deutlich mehr sozusagen, weil es da halt das Attraktive an der Wohnanlage ist, dass da noch so viel Flächen noch dabei sind. Aber so grundsätzlich ist es richtig, wir erschaffen das. Ne? Aber du meintest ja jetzt auch, ich meinte jetzt nur, während der Sanierungsphase kommt ja auch einfach Geld rein von Mietern, ne? Sozusagen. Ne? Also wenn wir ja keine Rate bei der Bank haben und aus unserem Eigenkapital diese Objekte erwerben, haben wir ja keine Rate sozusagen und dann sehe ich jeden Monat eine Position, die reinkommt, aber ich sehe ja auch immer Geld, was weggeht an die ganzen Handwerker etc., ne, wo dann nachher, sag ich mal, die Investition von 1 Million nachher entsteht. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass diese Miete wird ja dann auch immer höher jeden Monat. Und wenn ich dann mal eine Rechnung von einem Elektriker habe und ich habe 8.000 Euro im Monat Einnahme und der Elektriker kostet 6.000, dann muss ich die zum Beispiel mal nicht mal aus meinem Geld nehmen, sozusagen. Ne? Also das hat der Mieter mir bezahlt. Das ist meine Rechnung dort.
Und das Zweite, was du jetzt am Ende noch erwähnt hattest, ist das Thema Co-Investment. Warum machst du, und zweite Frage, du sprichst immer von ihr, wer ist überhaupt ihr? Kannst du ja auch mal erklären, warum macht ihr zusätzlich zu dem, was ihr macht, wenn ihr in der Lage seid, eben auch vieles mit Eigenkapital schon zu kaufen, weil ihr so einen hohen Cashflow habt, warum jetzt noch Co-Investments?
Co-Investments sind deswegen ganz spannend, weil ich eine enorm hohe Nachfrage, ich war auf einigen Immobilienveranstaltungen und auch großen Netzwerktreffen und es ist immer wieder spannend, wenn ich auf so einem Coaching oder so dort bei so einem Netzwerktreffen einmal auf der Bühne bin, ein paar Excel-Tabellen an die Wand werfe und mal unser Konzept so erkläre. Danach habe ich eine Traube an Leuten, die alle um mich herum stehen und natürlich sagen, Mensch, René, das ist doch genau das, was ich haben will. Ich bin eigentlich nach dem Coaching nicht so wirklich ins Tun gekommen, aber genau das, was du machst, René, das ist genau das, was ich gerne machen möchte. Dann muss ich aber immer zu denen sagen, ja, ich biete kein Coaching an, weil ich auch einfach nicht so viel Zeit habe. Aber die meisten merken dann, da wo eine Lücke ist, da wo sie mit mir zusammen, da ist die Situation, wenn sie Geld investieren wollen und wenn sie sagen, auf der anderen Seite, ich gründe eine Gesellschaft mit René zusammen und er nimmt mich an die Hand und mit ihm werden wir Objekte jetzt erwerben. Er gibt uns seine Off-Market-Objekte pur einfach so durch. Wir geben die Nebenkosten und dann wird der Deal einfach für uns rund und wir haben einfach dann zwar nur 50%, aber wir haben die ganze Arbeit nicht. Da wir Asset Manager und Projektmanager bei uns angestellt haben, haben wir natürlich genau diese Situation oder haben wir genau diesen Punkt können wir darstellen, dass wir genau das abwickeln können und wir haben die Bankenkontakte, wir haben die Objekte. Also ich habe noch gar nicht davon angefangen zu erzählen, dass wir auch Objekte kaufen, renovieren und wieder verkaufen. Das ist auch nochmal eine Sparte. Ne? Die ist natürlich auch sehr, sehr spannend, weil auch sehr viel und schnelles Geld kommt. Aber wenn wir jetzt viel, habe ich mit Leuten zu tun, die auch diesen Buy-and-Hold-Gedanken, die Rentenlücke schließen etc., ne? Auch gerne Geld anlegen und zum Beispiel auch gerne mal 1 Million oder so anlegen wollen, aber wissen damit nicht umzugehen oder wollen dann einfach diese Millionen direkt in ein Haus stecken, was irgendwie 900.000 kostet und für die 100.000 wollen sie die Nebenkosten zahlen, sage ich zu denen immer, mach das bloß nicht, das ist viel zu viel Eigenkapital eingesetzt auf ein Objekt. Dann sage ich denen, pass mal auf, lasst uns eine Finanzierung suchen und, ne? Also dieses Wir, also das machen, wir sind Hamburger Family Office, wir investieren unser eigenes Geld. Ich bin nur mit meiner Frau unterwegs sozusagen. Aber was das Spannende trotzdem ist, dass ich auf den Veranstaltungen immer Leute treffe, die nach Coachings nicht so richtig ins Tun kommen. Aber nicht unbedingt sind das welche, dazwischen muss man auch sagen, welche, die haben auch sehr viel Geld, sind auch vorsichtig, weil sie mit viel Geld jetzt auch nicht das Falsche tun wollen. Und gerade jetzt, wo die Zinsen sich so verändert haben, muss man in solche Lagen gehen, die wir natürlich zuhauf auf dem Tisch liegen haben. Das sind die Faktoren 10% Rendite oder 10er Faktor, das haben die wenigsten und davon haben wir genug auf dem Tisch. Und für mich ist es ein weiterer Skalierungsgedanke, so wie mit dir jetzt auch. Ich teile auch gerne mit. Die Leute, die mit mir sich immer unterhalten, sagen auch immer, René, es ist so schön, dir zuzuhören, weil ich natürlich auch gerne, ich teile das auch gerne, gerade auch die steuerlichen Themen dahinter. Ne? Wie betrachtet man, ich habe teilweise kaufen wir auch Objekte, die wir entwickeln und verkaufen die gesamte Gesellschaft mit dem Objekt, natürlich dann steuerfrei für uns. Aber der andere Kauf, da geht es gar nicht um die Grunderwerbsteuer, sondern der Deal wird nur möglich, wenn das Gesamte als ein Objekt, als eine GmbH gekauft wird. Und wenn man dann aber trotzdem sagt, okay, ich habe da einfach 25 Jahre Mietvertrag von einem gewerblichen Mieter drauf, dann brauche ich das hier in Hamburg nur einmal reinstreuen und auf einmal ist die Lage auch egal, weil heute gucken alle nach Sicherheit und solche Objekte kann man auch relativ schnell drehen dann. Ne? Also da habe ich auch Partner, mit denen ich auch zusammenarbeite, die genauso alles aus Eigenkapital machen, aber davon gibt es nicht viele. Habe ich einen, der jetzt bestimmt auch zuhört. Grüß dich. Aber jedenfalls wird es so sein, dass man sich die Leute nachher zusammensucht, mit denen man sehr gutes Geschäft auch auf eine entspannte Art und Weise schafft. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass man so, wenn man auf Veranstaltungen unterwegs ist und Leute trifft, die sehr gerne auch darüber reden und die auch gerne Kontakt auch suchen sozusagen, dass die auch sehr dankbar sind, und dass das eine gute Synergie ist, dass ich da so eine Art Mentor bin. Und diesen Weg schlage ich jetzt gerade ein und finde den selbst auch sehr, sehr spannend.
Und lass uns nochmal die letzten 15 Minuten darauf verwenden, auf so wichtige Learnings von dir. Du hast gerade schon den Punkt Steuer angesprochen. Du warst damals bei der Bundeswehr, wenn wir mal in deine Anfänge zurückgehen. Ich weiß nicht, wie viel du dich als Soldat mit dem Thema Steuern beschäftigt hast, aber du wirst wahrscheinlich in der Zwischenzeit in mehr als 20 Jahren Immobilien so einige Aha-Momente gehabt haben und auch gemerkt haben, Steuern sind ein wichtiger Faktor in diesem ganzen Business. Was sind so deine, sagen wir, deine drei wichtigsten Steuerlearnings, die dir einfallen?
Also was ganz wichtig ist, wenn man ganz am Anfang steht, und das war bei mir genauso, dann ist das überhaupt nicht verwerflich, eine Immobilie im Privatvermögen einfach zu erwerben. Also viele kommen zu mir und sagen, Mensch, ich habe gehört, vermögensverwaltende Gesellschaft gründen und so. Ne? Also nehmt es mir nicht übel, aber es gibt ganz viele, die haben die Gesellschaft schon gegründet, die Vermögensverwalten und sonst was, aber eigentlich haben sie gar keine Ahnung von der Immobilie, die sie eigentlich erwerben wollen. Und sie müssen erstmal überhaupt eine Immobilie kaufen, alle Probleme dazwischen und damit und alles erstmal überhaupt kennenlernen. Das kann man natürlich auch mit einer vermögensverwaltenden Gesellschaft machen. Aber die wenigsten wissen ja, wie groß wird dieser Bestand nochmal werden, den sie mal irgendwann haben werden. Bei mir wusste ich das auch nicht. Ich habe auch privat sehr viel gekauft am Anfang. Auch ein sehr großes Objekt, auch mal an der Ostsee gekauft mit Ferienwohnungen und sowas. Aber dieses Objekt ist jetzt locker das Vierfache wert. Aber trotzdem habe ich das auf der Privatseite und ich halte es auch noch auf die Privatseite. Wenn man nachher aber merkt, dass man immer mehr Cashflow aus diesen Investments zurückerhält und dass man enorm viel Geld, auch wenn es versteuert nachher ist am Ende und natürlich dann hoch versteuert ist auf der Privatseite, aber wenn noch genügend da ist, dass man sagt, okay, jetzt will ich noch größer werden, dann ist mein Learning definitiv, sich mit jemandem zusammenzusetzen, der einem eine Holdingstruktur aufsetzt und das machen wir seit 2008. Man muss dazu sagen, damals haben uns alle mit dem Kopf geschüttelt. Weiß ich noch, bin ich hier bei so einem Hamburger gewesen, der dachte, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und hat gesagt, oh Gott, das muss ich mir mal aufschreiben, das ist ja, oh Gott, das ist ja illegal oder sowas. Er hat gesagt, nee, hier ist nichts illegal, ich habe einen guten Steuerberater. Der Steuerberater hat mir diesen Weg gezeigt und das war damals einfach der Weg. Den habe ich einfach, muss ich auch dazu sagen, ich habe einfach blind nachgemacht, weil er mich so beraten hat. Und es war der richtige Weg, eine GmbH zu gründen, darunter eine Tochtergesellschaft. Wir haben immer Tochtergesellschaften darunter gegründet, die dann gewerblicher Natur sind oder die dann wohnwirtschaftliche Sachen halten oder die handeln. Also wir haben auch Objekte, die einfach gekauft werden und wieder verkauft werden. Und die sind dann ja auch mit Gewerbesteuer, die Objekte. Da ist auch eine höhere Steuer drauf zu zahlen. Aber wir machen das auch alles, zahlen auch diese Steuern. Aber natürlich steuern wir so ein bisschen, wenn wir ein Objekt schon kaufen und wissen, dass wir es für ewig behalten wollen, in Anführungsstrichen, dann kaufen wir das in eine vermögensverwaltende Gesellschaft und integrieren die zu den anderen Objekten, die schon in dieser Gesellschaft liegen.
Und mir ist gerade noch eine Frage in den Kopf geschossen, das Thema Skalierung. Ich hatte es in meiner Einleitung so ein Stück weit. Was sind die wichtigsten Schritte, um im Immobilienbereich so zu skalieren, wie du es dann letztendlich gemacht hast? Welche Prozesse sind enorm wichtig? Du machst jetzt alles quasi extern. Matthias Baerbaum hingegen, der hat ja zum Beispiel gefühlt alles intern aufgesetzt, ne? Handwerker etc. Was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Moves, die man machen muss, um dann in die Skalierung zu gehen?
Ja, also der Weg jetzt, eine eigene Verwaltung zu machen, ne, oder aufzusetzen, wie es Matthias jetzt gemacht hat, das ist ein Weg, der, ob man ihn jetzt so geht oder so geht, jetzt ich habe es extern, er hat es intern, das ist gar nicht der Hauptpunkt. Bei Matthias ist es ja nochmal so, dass er auch selber baut. Und da hast du sowieso noch viel mehr mit, also wenn du deine eigene Baufirma hast, dann hast du natürlich noch viel mehr direkt auch mit Bauleuten zu tun. Dann liegt das noch viel näher, weil du viel mit Personal zu tun hast, dann auch noch den nächsten Schritt zu gehen. Weil irgendwann findest du fähige Leute, die du dann als Indianer hinsetzt, die dann nachher andere anleiten. Das ist kein Problem. Dadurch, dass ich aber wirklich der reine Investor bin, so wie ich auch heiße, das ist wirklich so, ich kaufe ein Objekt und gebe das einfach jemand anderen, der es dann verwaltet, ein Steuerberater bucht jeden Cent, der irgendwie irgendwo in welche Richtung geht. Und das war bei mir der Skalierungs, nicht nur Gedanke, sondern das war einfach dann auch der Punkt, dann so zu skalieren, indem ich dann einfach, wenn ich in einem Standort eine Verwaltung habe und Handwerker habe, dann brauche ich in diesem Standort, wenn mir dann ein Mehrfamilienhaus angeboten wird, dann kaufe ich das einfach und dann gebe ich das dem Verwalter wieder und dann kommt die gleiche Heizungsfirma, die macht die Wartung. Also es ist ja alles da. Der Hausmeister geht mit dem Rasenmäher einfach ein Haus weiter und mäht da den Rasen. Also das sind zwar Synergien, die ich nicht direkt habe also in meiner eigenen Company, aber dafür zahle ich halt welche. Dafür habe ich aber nicht damit zu tun, dass heute eine Wohnungsübergabe ist, aber der Mitarbeiter ist krank. Jetzt müssen wir irgendwie sehen, wie wir das klären. Wenn du mehrere Alternativen hast, ist das kein Problem. Jetzt, ne? Matthias wird das schon richtig machen. Aber wir haben einfach damit den großen Skalierungsgedanken, haben wir damit umgesetzt, einfach dieses alles rauszuschieben. Und ich bin nur rein investitionsmäßig unterwegs, hole eine Finanzierung, sehe ein Objekt, kaufe es und stecke es bei mir wieder in die vermögensverwaltende Gesellschaft. Das ist mein Gedanke gewesen und den habe ich auch immer weiter forciert.
Und jetzt mit deiner ganzen Erfahrung, was hättest du jetzt rückblickend anders gemacht?
Ja, was hätte ich anders gemacht? Also, wie ich schon vorhin sagte, am Anfang weißt du nicht, wie groß du mal wirst. Mehr so, ja, ich mal, welches Volumen das mal alles annehmen wird, ne? Ich hätte sicherlich schon früher mit einer vermögensverwaltenden Gesellschaft beginnen können. Das, ja, aber wenn ich das jetzt so ausspreche, merke ich auch selber, dass den Vorwurf, oder ist ja fast wie ein Vorwurf, ich muss mir das nicht sagen, weil es damals, das ist damals neu gewesen, gefühlt, so sag ich mal 2008, hat man darüber angefangen zu reden, so Objekte in solchen, also aus meiner Perspektive, aus meinem Blickwinkel neu gewesen. Ich habe davon erfahren und habe es nachher dann umgesetzt. Aber die schöne Struktur, naja, ich würde es eigentlich auch wieder so machen. Also einfach die Strukturen, aber vielleicht war vorhin der andere Punkt, den du sagst, was könnte man anderen mitgeben? Der Markt ist jetzt ein bisschen anders. Der Markt ist jetzt aktuell so, dass die Zinsen hoch sind. Objekte werden zwar günstiger auf dem Markt, gerade in den Bereichen, wo ich unterwegs bin. Aber es ist ja auch nicht so, dass die Banken jetzt alle bullish sind und alle diese Objekte jetzt finanzieren. Das ist auch nicht der Fall. Aber um Leuten oder um Mitinvestoren oder jetzt Zuhörer jetzt hier zu animieren, ich würde mich in dem aktuellen Markt nicht auf ganz kleine Einzelimmobilien picken, sondern ich würde wirklich in diese Richtung gehen, dass ich diese großen Objekte kaufen kann. Und wenn ich sie zu zweit oder zu dritt kaufe, dann kommst du aber in diesen Bereich, dass du mit solchen Objekten und den Problemen und Themen, die solche Objekte mit sich bringen, mit denen wirst du vertraut. Und du bist auch bei den Banken, auch wenn du nur ein Drittel der Gesellschaft bist, bist du bei den Banken schon mal gelistet, dass du einer dieser Investoren bist. Und dann ist es für dich irgendwann auch naheliegend, ein Objekt selbst so zu erwerben, weil die Bank auch schon eine gewisse Historie mit dir hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, glaube ich, die meisten jetzt aktuell noch nicht sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich auch für viele der Weg auch in der heutigen Zeit ist, zu sagen, ich gehe diesen Weg, aber ich gehe ihn dann, wenn ich diese großen Objekte habe oder machen möchte, dann gehe ich ihn halt zu zweit. Aber ich baue da etwas auf und irgendwann kann man dann hast du ja auch andere Steuerberater, meistens die auch ein bisschen globaler, die auch ein bisschen größer denken, ne, die auch meistens auch deutschlandweit agieren. Und das Netzwerk des anderen, mit dem du zusammen investierst, das nimmst du ja auch mit auf. Denn der andere sagt ja nicht, für die Heizung, da nehmen wir jetzt einen ganz anderen, nicht meinen Handwerker, sondern jeder gibt auch seine Handwerker, sein Netzwerk mit hinein in das Invest. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, den du dann auch noch mit daraus ziehst, außer dass du jetzt natürlich nur die Hälfte der Gesellschaft hast, wenn man 50-50 ist. Aber du bist anteilhabend an so einem großen Projekt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um auch in der heutigen Zeit solche Immobilien zu drehen oder zu kaufen, ne?
Und letzte Frage, wie siehst du das aktuelle politische Umfeld und welche politischen Risiken siehst du und wie sollte man sich entsprechend darauf vorbereiten? Kann man sich darauf vorbereiten? Wie sollte sich das, ich sag mal, das aktuelle Handeln im Immobilienbereich irgendwie beeinflussen? Denn wenn auf einmal alles super energetisch renoviert werden muss, kann das natürlich deine gesamte Kalkulation, die du ja irgendwie im Jahr 2000, meinetwegen 22 gemacht hast oder 2020 gemacht hast, kann dir natürlich durch irgendeinen politischen Einfluss vollkommen zerschießen, ne? Wenn da jetzt irgendwas energetisch verpflichtend gemacht werden muss an jedem Haus. Wie siehst du das?
Also hast du recht, ist ein Punkt. Aber ich will mal zurückfragen, wenn du das zum Beispiel bei einem Haus, ich bin Hamburger gerne, ne? Hamburg ist gut, aber wenn ich mir jetzt in Hamburg ein Haus kaufe für einen 26er Faktor, wo ich wirklich kaum Überschüsse habe und dann kommt diese Auflage, dass ich sage, dass ich auf jeden Fall jetzt eine Dämmung nachrüsten muss, ich muss neue Heizung anbauen etc. Ich glaube, bei so einem Objekt würde ich mir aktuell eher Gedanken machen. Die Gedanken, die du jetzt als zumindest auch richtig in den Raum geworfen hast. Aber bei Objekten, die wir haben, würde ich eher, oder auch auf die wir jetzt weiterhin gucken, wir versuchen, was wir ankaufen, jetzt mit Fernwärme zu kaufen, weil wir dann die Situation haben, dass die Energiegewinnung seitens der Stadtwerke oder dem Erzeuger der Fernwärme, sag ich mal, obliegt und der wird vielleicht den Preis ein bisschen anheben, aber wir haben die Investitionen nicht. Aber auf der anderen Seite sagen wir uns, wir haben dort Objekte, wo wir Überschüsse haben. Und wenn wir eine Auflage von der Regierung bekommen werden durch die Politik, dann wird dies sicherlich auch mit KfW-Maßnahmen oder Finanzierung auch unterstützt werden. Und da glaube ich dran, dass das nicht, sag ich mal, existenziell uns umwerfen würde. Wenn ich in Hamburg das Objekt habe mit einem 26er Faktor, würde ich mir Gedanken machen. Aber wenn ich jetzt ein Objekt habe, wo ich jeden Monat, keine Ahnung, so unsere durchschnittlichen Objekte haben vielleicht so 25.000 bis 30.000 Euro Überschuss im Monat. Sicherlich steht da auch ein riesen Immobilienbestand, also jetzt zumindest dieser eine Standort, den ich jetzt meinte da, ne, dieses eine Portfolio oder dieser eine Standort, der hat irgendwie 30.000 Überschuss. Aber wenn ich den jetzt nehme, ja, dann spare ich da mal ein bisschen, ne, und dann läuft das auch. Also ich sehe das eher entspannter. Das muss man dann ja für jedes Objekt oder manchmal ist ja so ein Portfolio hat ein zentrales Heizungshaus und dann musst du da nur einmal ran, kostet das mal 200.000 und dann hast du eine neue Heizungsanlage drin mit irgendwelchen Pumpen oder was auch immer. Also ich sehe das relativ entspannt. Es ist ja auch nicht so gekommen Und das Gebäudeenergiegesetz ist aufgrund der Probleme und auch der Unstimmigkeit innerhalb der Koalition ja auch noch nicht umgesetzt worden. Ich glaube daran, dass das, wenn auch mit ein bisschen Sachverstand oder mit ein bisschen Menschenverstand auch umgesetzt wird, weil was willst du denn mit jemandem machen, der einfach jetzt Objekte gerade in den letzten Jahren gekauft hat, sehr teuer gekauft hat, der unbedingt Sicherheit wollte, der Frankfurt, München, Berlin gekauft hat, der hat ein Problem. Also da gebe ich dir recht, der bin ich zum Glück nicht.
Nee, ich sag, Stunde ist hier verflossen im Nu. Ich könnte hier noch ewig weitermachen, habe auch noch einiges auf dem Zettel, schreit also nach Folge 2. War viel, viel Wertvolles dabei. Sehr, sehr geil. Vielen Dank, dass du heute. Ja, mir auch. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Wer mehr von dir wissen will, ich glaube, Instagram ist so dein Kanal, ne? LinkedIn bist du auch, habe ich gesehen. Bei Instagram läufst du unter dem Namen der.investment.privatier. Also da gerne folgen. Und ja, ansonsten, René, wir werden nochmal drüber sprechen, aber gerne Folge 2 irgendwann in den nächsten Monaten. Und ja, gib gerne Feedback, teilt diese Podcast-Folge fleißig, damit sie viel gehört wird, und denkt an die Bewertung. Und ansonsten, ja, guten Tag, guten Mittag, guten Abend, was auch immer ihr gerade macht.
Prima, so sehe ich das auch, freue mich drauf. Und es gibt ja immer wieder was Neues, Einflüsse durch Zinsen, Politik etc. Aber auf jeden Fall, ich gebe euch mit, BRRR zu machen, die BRRR-Methode, das ist der Weg. Auf jeden Fall.
Sehr geil. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.